Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Bruchlandung eines Flugzeugs bei Amsterdam mit über 140 Menschen an Bord. Es gibt Verletzte, aber offenbar keine Tote. Misshandlungen von Betagten in einem Zürcher Pflegeheim. Der Fall schockiert nicht nur, er wirft auch Fragen auf. Dann das Bankgeheimnis und seine mögliche oder unmögliche Zukunft, was der UBS-Chef dazu sagt, und das Tagesgespräch mit Rudolf Strahm. Und die Lage ist schlecht, aber nicht hoffnungslos, die Botschaft von US-Präsident Obama an seine Nation. Rendezvous am Mikrofon ist Kurtin Vinzenz. Zuerst der Nachrichtenüberblick mit Uli Zindl.
Ein türkisches Passagierflugzeug ist beim Landeanflug auf den Amsterdamer Flughafen Schiphol verunglückt. Niederländische Behörden melden, das Flugzeug sei neben einer Landebahn aufgeschlagen und in mehrere Teile zerbrochen. Nach türkischen Angaben haben alle rund 140 Menschen an Bord überlebt. Nach Medienangaben wurden mindestens 20 Personen verletzt. Die Schweizerische Alzheimer-Vereinigung zeigt sich schockiert über Berichte, wonach Demenzkranke in einem Zürcher Pflegeheim misshandelt worden seien. Laut Angaben der Vereinigung leben zurzeit in der Schweiz über 100.000 Demenzkranke, 40% davon in Pflegeheimen. Für sie müsse eine optimale Lebensqualität gewährleistet sein, so die Alzheimer-Vereinigung. Gestern hatte die Zürcher Staatsanwaltschaft Strafverfahren gegen 5 Mitarbeitende eines Pflegeheims eröffnet. Ihnen wird vorgeworfen, Bewohner des Pflegeheims Endlisberg nackt gefilmt und bestohlen zu haben. Auch Körperverletzung und Tätlichkeiten gehören zu den Vorwürfen. Die Angeschuldigten seien zum Teil geständig, so die Staatsanwaltschaft. Messgeräte der Polizei für Atemalkoholtests zeigen bis zu 20% tiefere Werte an, als effektiv im Blut vorhanden sind. Dies ergibt eine Studie des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich. Grund dafür sei der Faktor, mit dem der Atemalkoholwert in den Blutwert umgerechnet wird. Dieser Faktor sei zu tief. Die großen Differenzen lassen laut der Studie den Schluss zu, dass Atemalkoholmessungen grundsätzlich nicht für eine juristische Beurteilung eines Falles geeignet sind. Für die Studie machte die Universität mit über 200 Personen Trinkversuche im Labor und wertete rund 1800 Fälle der Polizei aus. Im Kanton Aargau übernimmt, wie erwartet, die SVP das Bildungsdepartement. Dies hat die Regierung beschlossen. Der neu gewählte SVP-Regierungsrat Alex Hürzeler folgt auf den abgewählten Bildungsdirektor Rainer Huber von der CVP. Als Bildungsdirektor muss Hürzeler die von Regierung und Parlament beschlossene Aargauer Schulreform vertreten. Darüber stimmt das Volk am 17. Mai ab. Hürzelers Partei, die SVP, bekämpft die Reform. Das Sozial- und Gesundheitsdepartement geht an die grüne Regierungsrätin Susanne Hochuli. Urs Hoffmann von der SP übernimmt das Departement für Volkswirtschaft und Inneres. Die SRG Idesuisse muss dem Bundesamt für Kommunikation gut 210.000 Franken zahlen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Es befand, das Schweizer Fernsehen habe im Spezialsendungen über das Salingi-Segelteam unzulässig für die Grossbank UBS geworben. Bereits vor wenigen Tagen war die SRG zu einer Zahlung von rund 340.000 Franken verurteilt worden, weil sie die Werbe- und Sponsoringbestimmung verletzt hatte. In Griechenland legen Streiks weite Teile des öffentlichen Dienstes lahm, sowie einen Teil des Flugverkehrs. Mehr als 100 Flüge, vor allem im Inlandverkehr, wurden gestrichen. Alle staatlichen Behörden, Ministerien und Steuerämter bleiben geschlossen. Die Ärzte in öffentlichen Spitälern behandeln nur Notfälle. Mit dem 24-stündigen Streik protestierte die Beamtengewerkschaft gegen Verschlechterungen im Gesundheitssystem. Der britische Bischof und Holocaustleugner Richard Williamson ist nach seiner Ausweisung aus Argentinien nach Großbritannien zurückgekehrt. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte, er habe sich in Großbritannien nicht strafbar gemacht und könne als britischer Bürger jederzeit in das Land einreisen. Weltweit hat der Entscheid von Papst Benedikt für Empörung gesorgt. Die Exkommunikation, also den Ausschluss aus der römisch-katholischen Kirche, gegen Williamson aufzuheben.
12.35 Uhr. Wir schalten hier gleich nach Amsterdam, um Näheres über das Flugzeugunglück zu erfahren. Dann die Schweizer Banken ohne ihr Geheimnis. Wie kann das der Schweizer Finanzplatz überleben? Und hätte man das alles nicht voraussehen müssen? Stoff fürs Tagesgespräch mit Rudolf Strahm um 1. Außerdem Demenzkranke, schwer gedemütigt in einem Zürcher Pflegeheim, krasser Einzelfall oder Folge eines grundsätzlichen Problems. Bildet euch weiter, der Rat von Barack Obama an seine Nation in der Krise. Und Krise konkret, unsere Wirtschaftsserie, führt uns heute zu den Maschinenbauern in Chemnitz, Ostdeutschland. All das gleich nach Börsenzahlen, Wetterprognosen und Verkehrsmeldungen.
An der Schweizer Börse sind die Aktien der Zürcher Privatbankengruppe EFG International stark unter Druck geraten. Nachdem die Bank für das letzte Jahr einen kleineren Gewinn als erwartet bekannt gegeben hatte, verlor die Aktie zeitweise um mehr als 30%. Etwas erholt haben sich am Vormittag hingegen die Werte der Großbanken UBS und CS. Die UBS lag kurz vor Mittag mit mehr als 9% im Plus, die CS mit mehr als 6%. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.761 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 48,86 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 15,84. Das Wetter bis heute Mittwochabend. Es scheint in der ganzen Schweiz meist die Sonne. Hochnebelfelder über dem Mittelland und im Südtessin lösen sich am Nachmittag in der Regel auf. Die Temperaturen steigen im Norden auf 6 und im Süden bis 12 Grad. Am Donnerstag werden die Wolken im Norden immer dichter. Am Freitag fällt zunächst etwas Regen, Schnee oberhalb von 700 Metern. Dann gibt es aus Westen Aufhellungen. Die Höchstwerte liegen bei rund 7 Grad. Im Süden bleibt es bis Freitag trotz Wolkenfeldern oft sonnig bei Werten um 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol geht zurzeit nichts mehr. Der Flugverkehr dort ist eingestellt. Grund ist die Bruchlandung einer Maschine der Turkish Airlines beim Landeanflug. Zugeschaltet jetzt Elspeth Kuck aus Amsterdam. Sie hat Informationen zu diesem Flugzeugunglück.
Ob es bei dem Absturz Tote oder Verletzte gegeben hat. Bei der betroffenen Fluggesellschaft, der Turkish Airlines, hieß es inzwischen, alle Passagiere hätten den Absturz überlebt. In den Niederlanden meldete das Fernsehen soeben aber 5 Tote. Offiziell bestätigt ist dies aber bis zur Stunde nicht. Es hieß lediglich, dass mindestens 127 Passagiere an Bord der Maschine gewesen seien und dass die Verletzten in die Krankenhäuser in der Hauptstadt und in umliegende Orte transportiert worden seien. Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine Boeing 737, die aus Istanbul kam. Doch was sich heute Morgen kurz vor 11 Uhr westlich des Amsterdamer Flughafens Schiphol abgespielt hat, ist nach wie vor nicht klar. Das Flugzeug hätte auf der sogenannten Polderpiste landen sollen. Das ist die westlichste der 4 Start- und Landebahnen des Amsterdamer Flughafens. Doch bevor das Flugzeug die Piste erreicht hat, stürzte es westlich dieser Bahn auf einen Acker und zerbrach in 3 Teile. Augenzeugen berichteten, dass sie kurz nach der Bruchlandung gesehen hätten, wie Passagiere aus dem Flugzeug geklettert seien. Weiter wurde berichtet, dass sich ein Triebwerk des Flugzeuges ein paar Meter entfernt auf einem Acker befunden habe. Rauch oder Feuer hat niemand gesehen. Der Absturzort befindet sich in unmittelbarer Nähe der Autobahn. Diese wurde bis auf Weiteres gesperrt. Auch der Flughafen war zuerst für jeglichen Verkehr gesperrt worden. Inzwischen wurde dieses Flugverbot etwas gelockert. In einer knappen halben Stunde um 1 Uhr werden die niederländischen Behörden an einer Pressekonferenz mehr Einzelheiten bekannt geben.
Informationen aus Amsterdam über das Flugzeugunglück von Elspeth Kucker. Heute ist Mittwoch, der Tag, an dem jeweils Bundesratssitzung ist, und man muss kein Prophet sein, um sich vorzustellen, dass der Druck auf die Schweiz wegen des Bankgeheimnisses dort diskutiert wird. Informiert hat aber der Bundesrat darüber noch nicht. In der Schweizer Öffentlichkeit wird seit Tagen diskutiert, in welche Richtung sich das Bankgeheimnis entwickeln müsste. Politik und Wirtschaft drängen darauf, das Problem anzupacken. Und gestern signalisierte UBS-Chef Marcel Rohner im Club des Schweizer Fernsehens ein gewisses Entgegenkommen. Barbara Wittmer.
Der Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern ist das Bankgeheimnis in seiner heutigen Form seit Jahren ein Dorn im Auge. Vor allem die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug ließe sich nicht länger aufrechterhalten, sagt deren Finanzexperte Andreas Miesbach.
Natürlich sind wir froh, dass viele Leute eingesehen haben, dass dort der entscheidende Punkt ist, wo die Schweiz sich bewegen muss, wenn sie nicht weiterhin einfach dauernd unter Druck des Auslandes kommen will.
Je nach Schätzung liegen in der Schweiz zwischen 1.000 und 2.000 Milliarden Franken an unversteuerten Geldern. Aber längst nicht alle dieser Vermögen würden abfließen, wenn die Schweiz ihr Bankgeheimnis locken würde, ist Andreas Miesbach überzeugt.
Es wird vor allem auch dazu führen, dass gewisse Leute, die ihre Gelder jetzt schwarz halten, das zum Anlass nehmen, ihre finanzielle Situation ins Reine zu bringen und sich den eigenen Steuerbehörden eben gegenüber zu deklarieren.
Auch Teodoro Coca, Bankenspezialist der Universitäten Linz und Zürich, glaubt nicht, dass das Bankgeheimnis schweizerischer Ausprägung mit der Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung die aktuelle Krise überleben werde. Er rät den Banken, im Wettbewerb um die internationale Kundschaft anders zu punkten. Er verweist auf den klassischen Schweizer Privatbankier,
der als sehr bodenständig, sehr tugendhaft gilt, der zum Beispiel mit seinem Privatvermögen haftet für die Geschicke der Bank. Dieses Modell des Bankers, der im Interesse seines Kunden handelt, der das Geld seines Kunden so investiert, wie wenn es sein eigenes Geld wäre, da hat die Schweiz ein Bankenmodell, das natürlich eigentlich gerade in dieser Zeit als Vorbild gelten könnte.
Dazu komme, dass der Finanzplatz Schweiz auch mit anderen Wettbewerbsvorteilen als mit dem angeschlagenen Bankgeheimnis um die Gunst der internationalen Kundschaft werben könne.
Das wäre eigentlich die starke Währung, die haben wir noch. Dann das politische System, das sehr stabil ist, das bleibt. Dann muss man sagen, ist die Kompetenz der Schweiz in sehr vielen Finanzangelegenheiten unbestritten.
Und diese Standortvorteile gilt es auszunutzen, wenn der Finanzplatz Schweiz vorwärts kommen wolle. Während Wirtschaft und Politik über die künftige Form des Bankgeheimnisses diskutieren, nimmt der Druck auf die Schweiz zu. Die USA und auch die EU drängen auf Informationen über die Vermögenswerte ihrer Bürger bei Schweizer Banken. Ein solcher Informationsaustausch ist für UBS-Chef Marcel Rohner keine Lösung, wie er in der gestrigen TV-Diskussion in der Sendung Club betonte. Die Schweiz müsse vielmehr das Zinsbesteuerungsabkommen, das sie mit der EU abgeschlossen hat, weiterentwickeln und auch den USA anbieten.
Ich würde nicht jetzt einfach ausschliessen, dass das nicht geht. Weil man hat es nie angeboten, man hat es nie verhandelt. Und ich finde, das ist eine gangbare Lösung, die man von mir aus gesehen ohne Probleme schnell herbringen kann. Das ist das Gute daran. Alles andere wird sehr viel schwieriger.
Würden sich die USA mit einer solchen Quellensteuerlösung zufrieden geben und dafür auf zusätzliche Kundendaten verzichten, käme die UBS einigermaßen glimpflich aus dem aktuellen Schlamassel. Aber die UBS wird dies nicht allein entscheiden können.
Wie muss sich der Finanzplatz Schweiz verändern? Das ist auch die Frage im Tagesgespräch nach 13 Uhr mit Rudolf Strahm. Eine alte Frau liegt nackt am Boden und wird von einer jüngeren Frau verhöhnt. Eine weitere Frau filmt die Szene mit dem Handy. Was kaum zu glauben ist, ist im Zürcher Pflegezentrum Endlisberg passiert. Die alte Frau ist dort Patientin, die beiden anderen arbeiten als Pflegerinnen. Und es waren weitere Personen ins Geschehen involviert. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich bestätigt, dass gegen 5 Mitarbeitende des Pflegezentrums Strafanzeige eingereicht worden ist. Nebst den verbotenen Filmaufnahmen kämen Vorwürfe hinzu wegen Körperverletzung und Diebstahls. Warum quälen pflegende, hilflose Menschen, für die sie eigentlich sorgen sollten? Und wie kann man solche Fälle verhindern? Antworten im Bericht von Christina Scheidecker.
Gewalt an alten Menschen reicht von kleinen Gemeinheiten bis zur körperlichen Misshandlung. Von mangelnder Hygiene am Bett festbinden bis hin zu Schütteln und Schlagen. Im aktuellen Zürcher Fall sei ganz klar kriminelle Energie im Spiel. Davon ist Ethikprofessor Klaus-Peter Rippe überzeugt. Er organisiert regelmäßig Ethik-Cafés, in denen Mitarbeitende der Zürcher Alters- und Pflegeheime über Schwierigkeiten im Pflegealltag diskutieren können.
Was man wirkliche Übergriffe nennt, also da, wo kriminelle Energie dabei ist, wie jetzt in dem Vorfall, über den die Presse jetzt berichtet, da kann man nur eine Strafanzeige machen und das geht rein auf der rechtlichen Ebene. Und das ist einfach etwas Unerhörtes, wo man mit allen Mitteln Regeln vorschieben muss.
Für Ethikprofessor Rippe ist der Übergriff in Zürich allerdings ein Einzelfall. Die Ereignisse zeigen aber auf, dass es im Pflegebereich Probleme gibt. Genaue Zahlen zu Übergriffen in Schweizer Alters- und Pflegeheimen gibt es aber nicht. Auch Fachkreise tun sich schwer damit, Übergriffe von Pflegenden auf wehrlose alte Menschen zu erklären. Einig ist man sich, dass der Personalmangel in Heimen eine Rolle spielt. Auch seien die Anforderungen an das Pflegepersonal sehr hoch. Diese Faktoren könnten zu einer Überforderung der Pflegenden führen. Barbara Gassmann, Vizepräsidentin des Schweizerischen Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Männer.
Ich denke schon, dass das ein Ausdruck von Überforderung sein kann, wenn solche Dinge geschehen. Die Frage ist dann, wo liegt die Überforderung? Liegt sie vielleicht auf jeder Stufe ein bisschen auch einer Institution? Und wer spürt, dass jetzt jemand überfordert ist und wird das dann auch ernst genommen?
Wichtig sei deshalb die ständige Supervision der Mitarbeitenden in den Pflege- und Altersheimen. Diese Verantwortung liegt aber nicht nur bei den Institutionen. Auch die Angehörigen könnten ihren Beitrag leisten, sagt Markus Leser von Cura Viva Schweiz, dem führenden Verband im Heimwesen.
Also wenn ich jetzt als Angehöriger irgendwas in einem Heim erlebe und ich kann dort mit niemand sprechen oder ich komme dort nicht weiter, dann kann ich jederzeit an so eine Ombudsstelle gehen und das auch dort melden, was ich auch empfehlen würde.
Diese Ombudsstellen gibt es schweizweit in verschiedenen Kantonen. Der Heimverband Cura Viva setzt aber vor allem auf die Aus- und Weiterbildung des Pflegepersonals, gleich wie der Pflegepersonalfachverband. Aber das alleine reiche nicht, glaubt Barbara Gassmann. Sie fordert eine gesellschaftliche Diskussion über das Thema Pflege von Betagten.
Man müsste darin investieren, dass es attraktiv ist, mit chronisch kranken Menschen und mit betagten Menschen zu arbeiten. Ganz grundsätzlich. Es geht über das Thema Ausbildung noch hinaus.
Sagt Barbara Gassmann vom Schweizer Verband der Pflegenden nach den Vorfällen in einem Zürcher Pflegeheim. Das war ein Bericht von Christina Scheidecker. Sie wurde mit Spannung erwartet, Barack Obamas erste große Rede zur Lage der Nation. Vom Kapitol in Washington wandte sich der neue Präsident an seine Nation, an ein Land in der Krise, eine Krise, die nicht nur die Spekulanten und Glücksritter getroffen hat. Peter Vögeli über ein deprimiertes Land und einen Präsidenten, der seinem Land Mut machen will.
Amerika ist niedergeschlagen, es geht vielen an die Existenz, wie diesem Hausbesitzer in Florida, dem ein Richter erklärt hat, dass er in 60 Tagen sein Haus verlassen muss, falls er seine fälligen Monatsraten nicht zahlen kann, was etwa so wahrscheinlich ist wie ein Sechser im Lotto.
I'm a fifth generation Floridian. This is the only place I've ever lived, so it is, I'm not speculating.
Die Krise hat auch das normale Amerika erreicht. Seine Familie lebe seit 5 Generationen in Florida. Er habe sein Haus vor 13 Jahren gekauft, nicht spekuliert. Aber mit dem Zusammenbruch des Häusermarktes in Florida sei auch das Baugewerbe in eine tödliche Krise geraten. Wir brauchen einen Hurrikan, um Arbeit zu haben, sagt der Mann, der im Baugewerbe arbeitet, mit Galgenhumor.
Work has really died. This was boom town over here before. I mean, we were working like crazy. We need another hurricane to hit, tear up some houses.
Nun ist er doppelt bestraft. Er hat nichts mehr zu arbeiten und kann auch keine neue Hypothek aufnehmen, weil sein Haus massiv an Wert verloren hat. Wenn du mich unter einer Brücke siehst, kannst du mir ja ein Sandwich spendieren, sagt er sarkastisch. An diese Nation richtete Präsident Obama seine erste große Rede.
Slowly but surely, confidence will return and our economy will recover. The answers to our problems don't lie beyond our reach.
Langsam aber sicher werde Vertrauen zurückkehren und die Wirtschaft wieder wachsen. Die Probleme lägen nicht außerhalb der Reichweite Amerikas, versprach Obama. Aber Amerika müsse ein neues Verantwortungsbewusstsein entwickeln, verlangte der Präsident, die Hausbesitzer, die Banken, die Investoren. alle.
Now, if we're honest with ourselves, we'll admit that for too long we have not always met these responsibilities. As a government or as a people.
Zu lange hätten kurzfristiges Gewinnstreben die Finanzwelt, die gewöhnlichen Amerikaner und die Regierung dominiert.
In other words, we have lived through an era where too often short-term gains were prized over long-term prosperity, where we failed to look beyond the next payment, the next quarter, or the next election.
Und deshalb versprach Obama nicht nur, die Wirtschaftskrise zu bewältigen, er setzte auch noch drei ehrgeizige, langfristige Ziele. Nächste Woche würden Experten und Politiker beider Parteien mit den Arbeiten für eine Gesundheitsreform beginnen. Nachhaltige und umweltfreundliche Energien seien ein zentraler Punkt seiner Agenda und Bildung sei der Schlüssel der Zukunft. Heute Abend rufe ich jeden Amerikaner auf, mindestens für ein Jahr eine Weiterbildung zu absolvieren, sagte Obama.
So tonight I ask every American to commit to at least one year or more of higher education or career training. And dropping out of high school is no longer an option. It's not just quitting on yourself, it's quitting on your country.
Die Schule vorzeitig zu verlassen sei keine Option. Man gebe so nicht nur sich selbst, sondern auch sein Land auf. Obama entwarf eine sehr ehrgeizige Agenda. Aber immerhin, ein Ende der Rezession Ende 2009 sei möglich, wenn die Regierung die richtigen Maßnahmen ergreife, hatte Notenbankchef Ben Bernanke vor Obamas Rede einer Senatskommission erklärt.
There is a reasonable prospect that the current recession will end in 2009 and that 2010 will be a year of recovery.
Allerdings, so schränkte Bernanke ein, auf dem Arbeitsmarkt werde sich eine Erholung nicht so schnell bemerkbar machen.
Krise konkret, 6 Schauplätze, 6 Reportagen, die Serie hier im Rendezvous. Schauplatz heute, Chemnitz, Ostdeutschland. Die Stadt im Bundesland Sachsen gilt als Wiege der deutschen Maschinenindustrie. Und auch wenn es in Deutschland täglich Meldungen über Entlassungen und drohende Betriebsschließungen gibt, noch haben in Chemnitz zehntausende Menschen Arbeit in diesem Industriezweig. Aber ob das so bleibt? Die Reportage von Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler.
Chemnitz ist ein spröder Ort. Mit der Weltläufigkeit von Leipzig oder dem barocken Prunk von Dresden hat die drittgrößte sächsische Stadt nie mithalten können. Selbst in der DDR nicht, als Erich Honecker an der Macht war und Chemnitz ein Wahlkreis. Karl-Marx-Stadt hieß der Ort damals, doch davon zeugt nur noch die 7 Meter hohe Marx-Büste in der Innenstadt. Ganz in der Nähe vor dem Kaufhof, einem modernen Glaspalast, spielt ein Straßenmusikant. Akkordeon Heinrich war früher Taxifahrer. Heute ist er wie knapp 14% der Chemnitzer arbeitslos und beklagt den Abstieg des Proletariats.
Die ist kaputt gegangen, unsere Wirtschaft, die wir hatten. Wir hatten Gießereien, Webspielwaren hatten wir. Alles ist nicht mehr. Alles nicht mehr da. Kaputt. Seit der Wende ist alles abgegangen. Scheiße. Es geht nur noch bergab bei uns so. Ich war mal Taxifahrer, 10 Jahre Taxifahrer gewesen, hier in Chemnitz, ne? Bin arbeitslos geworden. Keine Aufträge, weil keine Leute mehr da sind. Die Jugend wandert nach Altbundländer aus, haben keine Lehrstellen bei uns hier. Ne? Und es ist schlimm. Grüß dich, hallo. Es ist schlimm geworden.
Die Spuren einstiger Blüte sind noch überall sichtbar. Und alte Backsteinfabriken lassen erahnen, dass Chemnitz schon immer eine Hochburg für Tüftler und Ingenieure war. Eine Stadt der Moderne eben, wie der offizielle Werbespruch verheißt. Inzwischen sind die meisten Firmen vom Zentrum ins Industriequartier gezogen. So auch die Union, ein Traditionsbetrieb, der bereits im vorletzten Jahrhundert gegründet wurde und heute rund 170 Leute beschäftigt. Thomas Ulrich, der Vertriebsleiter, führt durch die Produktionshalle und zeigt auf riesige Stahlwinden und Motorblöcke.
Das ist zum einen ein guter Beweis auch unseren Kunden gegenüber, dass wir den Dingen vertrauen, die wir selbst herstellen. Und zum anderen ist es also
die Union baut Werkzeugmaschinen, Horizontalbohrwerke für Windanlagen und Werften zum Beispiel. Die Produkte sind weltweit begehrt. Made in Germany zieht noch immer. Allein im letzten Jahr wuchs der Absatz um 18%. Deshalb ist Thomas Ulrich selbst jetzt vorsichtig optimistisch.
Wir sind zum heutigen Zeitpunkt bis Anfang des zweiten Quartals 2010 voll ausgelastet und sind natürlich auch selbst in der derzeitigen angespannten Wirtschaftssituation durchaus in der Lage, noch weitere Aufträge reinzuholen, wenn auch nicht mehr so viel wie in den Boomzeiten der letzten 3 Jahre. aber wir gehen schon davon aus, dass wir das Jahr 2010 noch mit Aufträgen füllen können.
Trotzdem sind die Arbeiter im Betrieb verunsichert. Sie wissen zwar, dass ihre Firma relativ gut dasteht, aber was heißt das schon, wenn anderswo bereits Tausende von Kollegen auf Kurzarbeit sind? Walter Malecki, der Qualitätskontrolleur, hat jedenfalls ein mulmiges Gefühl, wenn er an die Zukunft denkt.
Ja, Angst ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es erfüllt einen schön mit Sorge. Wenn wir schauen ja auch in die, wir wissen ja, was in der Öffentlichkeit, was in der Weltöffentlichkeit passiert. Und wir, es wäre falsch zu sagen, es macht um die Union hier in Chemnitz einen Bogen. Das glaube ich nicht. Wichtiger ist dafür, dass wir uns unserer Stärken bewusst sind und unsere Stärken dann wieder so richtig in die Waagschale werfen, zu sagen, wir werden also diese Krise auch meistern. Wir haben andere Krisen schon gemeistert.
Tatsächlich hat die Chemnitzer Traditionsfabrik schon stürmischere Zeiten überlebt. Damals etwa 1996, als die Firma Union praktisch pleite war und sich dann doch wieder aufgerappelt hat. Die Arbeiter sind zusammengestanden, haben je 10.000 Mark aus der eigenen Tasche investiert und den Betrieb wieder zum Laufen gebracht. Ein Kraftakt sei das gewesen, sagt Werner Malecki, und er ist stolz darauf. Umso mehr hat er Mühe, wenn er sieht, wie locker der Staat jetzt mit den Milliarden um sich wirft.
Schlimm, schlimm, schlimm. Uns hat damals eine Million gefehlt. Das waren so Peanuts. Und da waren wir nicht bereit, die zu geben, ne?
Eine bittere Erfahrung, aber vorbei, denn inzwischen haben die Arbeiter bei der Union nicht mehr allein das Sagen. Vor 3 Jahren mussten sie sich einen Investor suchen. Jetzt ist der Mehrheitsaktionär ein niederländisches Private Equity Unternehmen und Gerhard Glanz, ein Wiener, der neue Chef. Er will vor allem optimieren, sparen, um über die nächsten Monate zu kommen.
Wir werden Kosten senken. Es wird auch unpopuläre Maßnahmen geben müssen. Die lassen sich nicht ausschließen. Aber wir denken noch nicht daran, an unserer Stammmannschaft, an unseren Angestellten und Arbeitern Kürzungen vornehmen zu müssen. Wobei das natürlich niemand sagen kann, wie tief und wie lang anhaltend diese Wirtschaftskrise sein wird. Aus heutiger Sicht müssen wir uns auf alles vorbereiten.
Die Stimmung ist also ernst. Spätestens im Mai, Juni werde die Stunde der Wahrheit schlagen, glaubt Gerhard Glanz. Er hofft darauf, dass die Union auch diesmal im 157. Jahr ihres Bestehens mit einem blauen Auge und ohne Entlassungen davonkommt. Sicher aber ist er nicht.
Ursula Hürzeler kehrt nach Chemnitz zurück, wenn wir in ein paar Monaten zum zweiten Mal die Schauplätze unserer Serie besuchen. Schauplatz morgen zunächst aber Basel, Rheinhafen. In 10 Tagen wählt das Aargauer Volk ein neues Kantonsparlament. Und schon jetzt ist klar, dieses Parlament wird nach der Wahl ziemlich anders aussehen als das heutige. Denn das Parlament wird zum ersten Mal nach einem neuen System gewählt. Es gibt den kleinen Parteien deutlich bessere Chancen. Aus Aarau, Maurice Velapti.
Das Bundesgericht hatte dem Aargau ein neues Wahlsystem befohlen. Nach langen politischen Diskussionen entschied man sich für die Rechnungsmethode des doppelten Puckelsheim. Eine komplizierte Methode, die man ähnlich auch im Kanton Zürich kennt. Dort gilt aber eine 5%-Hürde. Viele kleine Parteien schaffen den Sprung ins Parlament deshalb nicht. Im Aargau gibt es keine solche Hindernisse. Das Aargauer System sei deshalb demokratischer, sagt Politbeobachter Stefan Müller, der seit Jahren zuverlässige Wahlprognosen für den Aargau abliefert.
In dem Sinn ist es ein Modellkanton, der Kanton Aargau, wenn hier jetzt 140 Sitze ohne jegliche Wahlhürden korrekt und gerecht verteilt werden.
Das Aargauer Parlament wird nach den Wahlen ganz anders aussehen als heute, so Stefan Müller. Selbst dann, wenn die Wählerinnen und Wähler genau gleich entscheiden würden wie beim letzten Mal.
Man kann sagen, dass die großen Parteien, insbesondere die SVP und die SP, wenn sie gleich stark bleiben, Sitze verlieren werden. Die SVP zum Beispiel 4 Sitze, während die kleinen Parteien allesamt Sitze gewinnen werden.
Schweizer Demokraten, EDU, BDP und die Grünliberalen, sie alle werden also den grossen Parteien Sitze abjagen, auch wenn sich am Wähleranteil gar nichts ändert. Die Grossen kämpften deshalb geeint gegen das neue Wahlsystem. Ihr Argument, zu viele kleine Parteien machen den Parlamentsbetrieb träge, verlängern die Sitzungen, Zustände wie in der Weimarer Republik seien zu befürchten. SVP-Parteipräsident Thomas Lüpold
Es ist sicher das demokratischste System, das es überhaupt gibt. Aber ich glaube wirklich, irgendwo sind die Grenzen der direkten Demokratie trotzdem.
Dieser Ansicht widerspricht der bisher einzige Vertreter der Grünliberalen im Aargauer Grossen Rat, Peter Schumacher.
Die Langatmigkeit ist heute schon gegeben, auch mit den größeren Parteien. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man sich konstruktiv in den Betrieb eingliedert. Wer Ideen hat, der wird auch gerne gehört.
Die Meinungen sind also geteilt. Trotzdem, das Aargauer Wahlsystem könnte durchaus Vorbildcharakter haben, glaubt Politexperte Stefan Müller.
Ich denke schon, dass sich das langfristig durchsetzen wird, sogar für die Nationalratswahlen. In dem Sinn werden sicher andere jetzt auf den Aargau schauen und schauen, wie groß die befürchtete Zersplitterung überhaupt sein wird.
Auch in anderen Kantonen und sogar auf Bundesebene dürfte man die Aargauer Wahlen also mit großem Interesse verfolgen.
Maurice Velati über das neue Wahlsystem im Kanton Aargau.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.